Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Nike Moser
und Clara Gödecke.
Die heutige Sendung wurde produziert von den Studierenden des Masterstudiengangs Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg im Rahmen eines Workshops mit Ulrich Hägele.
Unser Thema heute: Feminismus. Feminismus bedeutet Kampf um Gleichberechtigung. Die ist in Deutschland noch lange nicht erreicht. Wir haben geschaut, wie sich diese Ungleichheit auf verschiedene Personen auswirkt. Unter anderem mit einer Feuerwehrfrau, die von einem männerdominierten Arbeitsumfeld erzählt. Mit einer Pastorin, die nicht Herr zu Gott sagt und wie queeres Leben in der Provinz aussieht. Doch davor erstmal Musik. Wir starten aus gegebenem Anlass mit A Woman is a God von Tommy Genesis.
Put it down now, let me see the cash, put your ass out, let me see the crash, watch the world spin. I'ma smoke the stash, I'm a bad bitch, you're a bitch, it's bad, I'm a habit, you're a random girl in the bathroom, snoring on the windowsill. You work in fashion, you got time to kill. It's a weekend, but you feel weaker still. Watch them clapping, it's another show. Watch them glisten like the underwater gills are leaking. You in the mosh pit swirling, you geeking. It's another world. If a man.
God von Tommy Genesis. Passend zum Thema nehmen wir euch mit in die Kirche. Feminismus und christlicher Glaube. Für viele klingt das widersprüchlich. Doch es gibt Frauen, die beides miteinander verbinden. Ihren Glauben und den Einsatz für Gleichberechtigung. Eine von ihnen ist Josephine Teske, Pastorin in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Meiendorf-Oldenfelde in Hamburg. Wie sie ihren Glauben feministisch lebt und welche Erfahrungen eine gläubige Ehrenamtliche einer anderen Gemeinde gemacht hat, zeigt dieser Beitrag von Marie Hamann.
Sonntagmorgen in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Meiendorf-Oldenfelde in Hamburg. Die Kirchenglocken läuten, während Josephine Teske die letzten Vorbereitungen für den Gottesdienst trifft. Ihr Beruf Pastorin, seit sie 13 Jahre alt ist, ihr absoluter Traumjob. Als Pastorin findet sie Sinn und darf Sinn stiften. Seit über 6 Jahren spricht sie nicht nur in der Kirchengemeinde Meindorf-Oldenfelde, sondern auch online auf ihrem Instagram-Account. Dort viel über Persönliches und Privates. Sie hält aber auch digitale Andachten.
Am Anfang war das, und es war auch noch vor Corona, und da war das ja sowieso, ach guck mal, die macht ja nur Selfies von sich. Ist ja total sinnlos und oberflächlich. Und wenn ich da was gepostet habe, dann war das immer so, oh, wie kann sie nur als Pastorin so sprechen und solche Themen ansprechen? Da hatte ich zum Beispiel Menstruation oder so als Thema. Wie kann sie nur über sowas reden und sich so zeigen? Und das ist gewandelt und mittlerweile, glaube ich, schockiert es niemanden mehr. Und alle sehen irgendwie, dass das einen Wert hat, was ich tue und wie ich das auch vor allem tue. Und ich merke eben auch, und das ermuntert mich eben so, mich so zu zeigen, ich merke, dass es anderen Menschen hilft.
Josephine Teske erreicht auf Instagram zehntausende Menschen. Viele von ihnen fühlen sich von ihren offenen Worten über moderne Glaubensfragen, Gleichberechtigung und Alltagsrealitäten angesprochen. Feminismus und Glauben haben sich für sie nie ausgeschlossen.
Also feministisch glauben ist zum Beispiel mein Gottesbild. Also Gott ist nicht für mich der alte weiße Mann auf der Wolke oder überhaupt männlich. Ich benutze auch nie diese Anrede Herr. Für mich ist Gott viel mehr. Also ich benutze ganz oft auch die weibliche Anrede für Gott und weibliche Gottesbilder.
Gefährlich empfindet Josephine Teske den Aufwind, den radikale ChristInnen abseits des nur konservativen Spektrums aktuell erleben. Eine Frau, die sich ihrem Mann unterordnet, ihm dient und von ihm geleitet wird, im Leben wie im Glauben, widerspricht dem Bibelverständnis von Pastorin Josephine Teske und wahrscheinlich auch dem aller FeministInnen.
Für mich sind auch Mann und Frau gleich vor Gott. Und ich glaube nicht, dass wir einen Mann brauchen, der uns zum Kreuz führt oder der uns da irgendwie in der Gemeinde leitet. Für mich bedeutet Feminismus und Glaube aber auch, dass wir nicht unterscheiden in der Liebe zwischen zwei Menschen, ob die jetzt heterosexuell oder homosexuell sind. Also Homophobie, finde ich, hat im Glauben überhaupt gar keinen Platz und hat auch nicht in der Bibel einen Platz.
Doch wie erleben gläubige Menschen in anderen Gemeinden das Zusammenspiel von Kirche und Gleichberechtigung? Lea Richter ist Anfang 20 und Studentin. Sie engagiert sich ehrenamtlich in ihrer Kirchengemeinde. Für sie ist Feminismus keine Gegenbewegung zum Glauben, sondern ein Weg, Kirche menschlicher zu machen. Gleichzeitig hat sie erlebt, wie unterschiedlich innerhalb der Gemeinde mit dem Thema umgegangen wird und auch Gegenwind keine Seltenheit ist.
Und in diesen Momenten denke ich mir schon, ist es vertretbar, teilweise noch Teil dieser Institution zu sein? Und ich denke mir dann immer, ja, es ist ein großes Trotzdem, weil wenn die ganzen Ehrenamtlichen wegfallen, die was ändern wollen, dann überlässt man ja den Leuten, die nichts ändern wollen, ja freie Laufbahn.
In der Gemeinde ist Lea Richter als Ehrenamtliche in die Lesungen involviert. Bei problematischen oder schwierigen Texten scheut sie das Gespräch nicht.
Was ich schön finde, ist ja, dass ich dann in dem Fall sagen kann, ich möchte das nicht lesen und kann dann mit dem Pfarrer oder Priester dann ins Gespräch kommen und wir können eine Lösung finden, was wir mit diesem Text machen können, auch in Zukunft. Und da könnte ich meine Position auch in der Gemeindeversammlung auch nutzen, um zu sagen, okay, solche Texte müssen entweder richtig theologisch eingeordnet werden oder sie werden ganz rausgelassen, damit kein falsches Bild im Gottesdienst bei der Eucharistiefeier vermittelt wird.
Mit dem Blick in die Zukunft bleibt Lea Richter optimistisch und zeigt sich beharrlich.
Man kann nur hoffen, dass wenn man weiterhin beständig bleibt und darin arbeitet und immer wieder nach oben appelliert, dass sich was ändern muss, dass sich auch tatsächlich was ändert und ein feministischer Glaube auch überall weiter möglich ist.
Marie Hamann über Pastorin Josephine Teske und Lea Richter. Zwei Frauen, offen über ihre Erfahrungen mit Gleichberechtigung in der Kirche und im Glauben. Jetzt aber zu anderen Themen. Nike, was hältst du eigentlich von Ikki Mel?
Sie eckt natürlich mit ihrer Musik und ihrem Style an und provoziert gerne, aber die Kunstfigur, die sie geschaffen hat, finde ich schon sehr fortschrittlich.
Okay, dann würde ich sagen, hören wir direkt mal rein. Hier ist Sweet Baby Jesus von Ikki Mel. Sweet Baby Jesus, ich hab gesündigt, komm ich trotzdem in den Himmel. Ich hab immer harte Nippel, bin kein Narzisst, ich bin nur ne geile Bitch. Ich schmink wie eine Jenner, aber lebe wie ein Penner. Immer gibt es was zu
feiern mich, ich feier nur mich selber. Sweet Baby Jesus, leite mir den Weg zur nächsten fetten Bahn, oh, ich bete, sie ist lang. Aber dass mich für immer geil bleiben, oh, salve Bitches. Mutter Iki May hat einen Arsch wie eine Kirsche. Sonntags auf dem Rave, danach Beichte in der Kirche. Meine letzten Worte auf dem Sterbebett, leg mir noch ein Brett. Sweet Baby Jesus, ich hab gesündigt, komm ich trotzdem in den Himmel. Ich hab immer harte Nippel, aber bin kein Narzisst, ich bin nur ne geile Bitch. Sweet Baby Jesus, ich hab gesündigt, komm ich trotzdem in den Himmel. Ich hab immer harte Nippel, ich bin doch kein Narzisst, ich bin nur ne geile Bitch. Ich steh auf lange Nägel, weil ich damit so gut dippen kann. Ich steh auf große Titten, weil man damit so gut ficken kann. Und alle meine Bitches sind schlauer als sie aussehen. Wenn du im Hoodie kommst, musst du gar nicht mit uns rausgehen. Perfekte kleine Engel, großer Ausschnitt, schöne Hände. Schwiegermutters Albtraum, doch im Bett eine Legende. Iki May, ich bin absolut fantastisch. Ich hab süße Titten und ich hasse dich. Sweet Baby Jesus, ich hab gesündigt, komm ich trotzdem in den Himmel. Ich hab immer harte Nippel, bin kein Narzisst, ich bin nur ne geile Bitch. Sweet Baby Jesus, ich hab gesündigt, komm ich trotzdem in den Himmel. Ich hab immer harte Nippel, ich bin doch kein Narzisst, ich bin nur ne geile Bitch.
Iki May mit Sweet Baby Jesus. Bei Iki May war's heiß, jetzt wird's noch heißer. Wir sprechen über Frauen bei der Feuerwehr.
Von klein auf lernen wir. In Notfällen wählen wir die 110 oder die 112. Wenn es uns schlecht geht oder wir in Gefahr sind, erreichen wir unter diesen Nummern immer jemanden. Und nur wenige Minuten später ist Hilfe da. Eine Person, die dann ausrückt, ist Nora Tenbusch. Seit 5 Jahren arbeitet sie bei der Berufsfeuerwehr. Doch wie ist es, sich in einem Beruf zu behaupten, der noch immer vom Stereotyp des starken Mannes geprägt ist? Clara Gödicke hat mit ihr darüber gesprochen.
Ein Geräusch, bei dem ich mir automatisch die Ohren zuhalten möchte. Ich sehe Blaulicht an mir vorbeiziehen, Menschen und Autos aus dem Weg weichen und Männer eng aneinandergereiht im Feuerwehrwagen sitzen. Männer. Ich habe tatsächlich nur Männer vor Augen. Doch bei der Feuerwehr gibt es auch Frauen. Laut Statistiken des Deutschen Feuerwehrverbands machten Frauen Ende 2022 bundesweit nur 3% bei der Berufsfeuerwehr aus. Das sind wenige, doch es gibt sie. Ich durfte mit einer von ihnen sprechen.
Ja, hallo, ich bin Nora. Ich bin 31 Jahre alt und ich bin Feuerwehrfrau.
Nora Tenbusch startete ihre Karriere erst im Rettungsdienst und absolvierte dann eine 3-jährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Durch den Rettungsdienst kam sie immer wieder mit der Feuerwehr in Kontakt. Den Beruf dort fand sie schon immer interessant, genauso wie mit einem Feuerwehrauto zu fahren.
Es gibt ja verschiedene Einstellungsvoraussetzungen für den Job und verschiedene Tests, die man machen muss, einen schriftlichen und eben auch einen sportlichen. Und für den Sporttest musste ich super viel tun. Also der war für mich echt sehr herausfordernd.
Schließlich bestand Nora Tenbusch sämtliche Eignungsprüfungen und durfte die Ausbildung zur Feuerwehrfrau starten. Seit 5 Jahren ist sie nun schon bei der Feuerwehr. Sie berichtet von Vorurteilen, auf die sie in einem so männerdominierten Beruf getroffen ist.
Frauen können nicht zur Feuerwehr, weil die zu schwach sind. Also Frauen sind schwach, dieses Klischee gibt es immer noch und das sind auch immer noch Dinge, die man sich als Feuerwehrfrau auch von Kollegen noch anhören muss. Und ich muss sagen, ich kann es inzwischen nicht mehr hören. Obwohl eigentlich die Aussage, die man treffen müsste, ist, dieser Job ist körperlich anstrengend, da musst du halt was für tun, ob du nun Mann oder Frau bist, egal.
Ich habe Nora Tenbusch gefragt, ob sie jemals überlegt hat, aufzuhören. Sie muss erst mal überlegen. Und betont dann, dass sie ihren Job unglaublich gerne macht. Doch sie meint, dass es eine Zeit gab, in der sie privat angefangen hat, sich mit Feminismus und Frauen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und genau dadurch seien ihr Situationen im Berufsalltag aufgefallen, in denen sie sich als Feuerwehrfrau nicht ernst genommen gefühlt habe.
Es hat mich einfach echt richtig doll erschöpft und ich dachte so, Alter, ich möchte hier hinkommen, ich möchte einfach nur den Job machen, den ich gerne mache und ich möchte nicht immer daran erinnert werden, dass ich eine Frau bin. So, und das war in dieser Zeit, warum auch immer, ist es viel aufgetreten und das hat mich sehr erschöpft, aber dass ich wirklich dachte, nee, ich möchte jetzt Feuerwehr nicht mehr machen oder ich möchte keine Feuerwehrfrau sein, das war eigentlich nie so.
Doch wieso ist es erstrebenswert, mehr Frauen in männerdominierten Berufen zu sehen? Auch bei der Feuerwehr. Nora Tenbusch sagt, dass nicht das Geschlecht für den Beruf bei der Feuerwehr qualifiziert.
Ja, weil ein Job oder ein Beruf kein Geschlecht hat. Der gehört jetzt nicht den Männern oder den Frauen, sondern du musst für diesen Job bestimmte Sachen können und du musst bestimmte Sachen machen und du musst auf bestimmte Sachen Lust haben. Und wenn das auf dich zutrifft, dann mach diesen Job bitte, weil es bedeutet auch Freiheit, sich für den Job entscheiden zu können, den man gerne machen möchte, weil man auf den Lust hat, unabhängig davon, ob man jetzt Mann oder Frau ist.
Die US-Astronautin Sally Ride sagt in einem Interview gegenüber der Harvard Business Review einmal:
Junge Mädchen müssen Vorbilder in allen Berufen sehen, die sie wählen können, damit sie sich vorstellen können, diese Berufe eines Tages selbst auszuüben. Man kann nicht sein, was man nicht sehen kann.
Mädchen und Frauen fühlen sich also eher dazu ermutigt, einen Beruf auszuprobieren, wenn sie weibliche Vorbilder sehen, die bereits in diesem Bereich tätig sind. Bei Nora Tenbusch war das nicht der Fall.
Also ich kannte überhaupt keine Berufsfeuerwehrfrauen. Ich wusste, dass Frauen auch schon in der Freiwilligen Feuerwehr waren. Aber so aus dem Einsatz heraus kannte ich eigentlich immer nur Feuerwehrmänner.
Wenn ich mir nun Kinderbücher über die Feuerwehr anschaue, sehe ich hauptsächlich Männer. Beispielhaft dafür ist Feuerwehrmann Sam. Das Buch und die Serie kennen wahrscheinlich viele und sind mit diesem stereotypen Bild des Feuerwehrmanns aufgewachsen. Nora Tenbusch sagt, das spätere Bild vom Beruf werde in der Kindheit schon geprägt. Wie wachsen wir auf? Was geben uns unsere Eltern und die Gesellschaft mit auf den Weg? Und wann fangen wir an, Jobs Geschlechtern zuzuordnen? Sie erzählt von einem Erlebnis, als sie für eine Sportabnahme auf einer 400-Meter-Bahn trainiert hat. Dort kam ein kleiner Junge zu ihr und wollte mit ihr trainieren.
Und er so, ja, und du bist bei der Feuerwehr? Und ich so, ja, ich bin bei der Feuerwehr. Und er so, ja, bist du denn dann Feuerwehrmann, Frau? Und also ich fand es so interessant zu sehen, dass dieser Begriff Feuerwehrfrau einfach ja auch noch gar nicht etabliert ist oder war zumindest. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das immer weitergeht, dass das selbstverständlich ist, dass wir als Frauen diesen Job auch machen können.
Vielleicht ist Nora heute genau das Vorbild für die Mädchen und Frauen, die gerade zuhören und denen nur einmal jemand zeigen musste, dass auch Frauen bei der Feuerwehr ihren Platz haben.
Clara Gödicke über Feuerwehrfrau Nora Tenbusch. Und jetzt noch mehr Musik, die knallt. Lambrini Girls mit Cantology 101.
Can you say no is cunty getting out of your comfort zone? Learning how to let go is cunty. Having cum on my shirt is cunty. Setting boundaries is cunty. Respecting others is cunty too. Putting yourself first is cunty. Learning to love yourself is cunty. C-U-N-T. I'm gonna do what's best for me. I'm cunty. That's cunty, C-U-N-T. I'll prioritize my own needs, I'm cunty. That's cunty, 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 wow! Healing your inner child is cunty. Getting therapized is cunty. Having autistic meltdowns, cunty. Dragging behind some bins, cunty. Doing a poo at your friend's house, cunty. Stealing shit from chain stores, cunty. Learning how to let go is cunty. Learning how to say no is cunty. C-U-N-T. I'm gonna do what's best for me. I'm cunty. That's cunty. C-U-N-T. I'll prioritize my own needs. I'm cunty. That's cunty. 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 Wow. I'm cunty. 5, 6, 7, 8. I don't care if you slut shame, I'm cunty. 1, 2, 3, 4. I deserve so much more, I'm cunty. 5, 6, 7, 8. You can't take that away, I'm cunty. It's Cuntology 101, bitch!
Lambrini Girls mit Cuntology 101. Nun zu einem ernsteren Thema. In Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche gesetzlich geregelt. Sie sind nur in den ersten 12 Wochen straffrei und das auch nur nach einer verpflichtenden Beratung und einer 3-tägigen Wartezeit. Sobald eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wäre ein Abbruch rechtswidrig. Ausnahmen gibt es, wenn die Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung entstanden ist oder die Gesundheit der Schwangeren gefährdet ist. Schon in den 1970er Jahren forderten FeministInnen, mein Bauch gehört mir. Doch heute noch entscheidet ein Gesetz darüber, was ungewollt schwangere Frauen mit ihrem eigenen Körper tun dürfen und was nicht. Ein Beitrag von Juliana Lütje.
Jana Meffert ist promovierte Gynäkologin und führt in ihrer Berliner Praxis regelmäßig Schwangerschaftsabbrüche durch. Sie setzt sich für die Enttabuisierung des Themas ein.
Es ist so, dass es Schwangerschaftsabbrüche gab es immer, die gibt es und die wird es auch immer geben. Die Frage ist nicht, haben wir weniger Schwangerschaftsabbrüche, sondern unter welchen Umständen werden Abtreibungen durchgeführt und wie geht es den Menschen, die eine Abtreibung brauchen?
Seit 2022 dürfen Ärztinnen in Deutschland offen über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Das war zuvor verboten. Die Zahl der Abbrüche stieg seitdem leicht an, liegt aber seit 2023 stabil bei etwas über 100.000 im Jahr. Hinter jeder Nummer steht eine persönliche Geschichte. Eine ist die von Marie.
Ich bin Marie, ich bin 25, ich komme aus Frankfurt, bin Physiotherapeutin und habe letztes Jahr im April meine Schwangerschaft abgebrochen.
Marie ist überzeugt von ihrer Entscheidung. Sie würde sie jederzeit wieder so treffen.
Und dann war ich in dieser Situation und der erste Gedanke, den ich auch wirklich hatte, war, ich möchte dieses Kind nicht. Das hatte einfach verschiedene Gründe. Die Beziehung lief nicht ganz gut. Aber der Hauptgrund war tatsächlich einfach, dass ich mich an erster Stelle gesehen habe, also ein positiver Egoismus. Und ich mich mit damals 24 noch nicht bereit gefühlt habe, Mutter zu werden und ich das einfach auch noch nicht wollte.
Wie viele andere Frauen hat sie nach ihrem Abbruch erfahren, dass das Thema in der Öffentlichkeit polarisiert. Auf ihrem TikTok-Account spricht sie offen über ihre Erfahrung und wird dafür teilweise angefeindet.
Du solltest angezeigt werden. Ich hoffe, du träumst jede Nacht von deinem Kind, das du getötet hast. Verreck in der Hölle. Mörderin. Hoffentlich wirst du nie Mutter. Du hast es nicht verdient.
Marie sagt, das verletze sie, aber es bestärke sie auch darin, weiterhin über das Thema zu sprechen. Damit andere Frauen aufhören, sich für einen Abbruch zu schämen.
Mein Ziel, nachdem ich dieses Video gepostet hatte, nachdem ich dann noch ein paar andere Videos gepostet hatte, war, dass ich Frauen die Möglichkeit geben will, mit mir vielleicht darüber zu reden, wenn sie sich in der gleichen Situation befinden, mir zu schreiben oder sich bestärkt fühlen durch das Video, weil das hätte ich damals auch gebraucht.
Seit Jahrzehnten fordern Feministinnen und Fachverbände, das Gesetz abzuschaffen, weil es das Selbstbestimmungsrecht von Frauen einschränke. In der DDR konnten Frauen seit 1972 selbst entscheiden. Ein Abbruch war bis zur 12. Woche möglich. Doch das liberale DDR-Gesetz wollte die Politik nach der Wiedervereinigung aus ideologischen Gründen nicht auf den Westen übertragen. Die heutige Praxis? Viele Kliniken, vor allem mit christlichen Trägern, bieten gar keine Abbrüche an. Andere werden von der Organisation abgeschreckt. Die Studie Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer, Angebote der Beratung und Versorgung, kurz ELSA, des Bundesgesundheitsministeriums, untersuchte 2025 die Belastungssituation von Schwangeren. Demnach hätten Frauen es vor allem in Bayern schwer. Wenn sie ihre Schwangerschaft abbrechen wollen, würden sie stigmatisiert. Andere Probleme betreffen die hohen Kosten und mangelnden Informationen. Aber auch die Ärztinnen selbst seien betroffen.
Gesehen in der ELSA-Studie, es ist nämlich nicht so, dass die Hälfte aller Gynäkologen sagt, zum Beispiel, das kann ich moralisch mit mir nicht vereinbaren oder so, sondern das, was am allermeisten, und das wissen wir durch diese Studie, das, was wo die Hürde ist, ist organisatorischer Art, also Lehre und Organisation, weil es eben so ein bisschen komplizierter ist. Man muss die Medikamente extra bestellen, man muss bestimmte Formulare ausfüllen, man kann das nicht einfach wie Kasse abrechnen, sondern muss bestimmte Kostenübernahmen ausfüllen und zur Krankenkasse schicken und so weiter.
Eine 3-tägige Pflichtwartezeit nach der Beratung soll zum Schutz der Frauen dienen und sie vor überstürzten Entscheidungen bewahren. Marie beschreibt es als eine schlimme Zeit. Sie hatte ihre Entscheidung bereits getroffen.
Und es hat mich so wütend gemacht, dass man so mit diesen 3 Tagen so klein gemacht worden ist, dass ich das Gefühl hatte, ich muss ja nochmal darüber nachdenken, ob ich jetzt wirklich was Böses machen möchte. Und ich sage bewusst was Böses, weil im Endeffekt fühlt sich das einfach so an.
Wie Marie erleben viele Frauen die verpflichtende Wartezeit nicht als Unterstützung, sondern als Misstrauen und müssen sich für eine Entscheidung oft rechtfertigen. Vor ÄrztInnen oder vor dem eigenen Umfeld. Dazu kommt, noch immer wissen viele Frauen kaum, wie ein Abbruch abläuft oder was er kostet. Marie wünscht sich, dass das Thema früh und offen besprochen wird, etwa im schulischen Sexualkundeunterricht. Während Frauen wie Marie für Offenheit und Akzeptanz kämpfen, fordern Ärztinnen wie Jana Meffert, dass der Eingriff endlich als das behandelt wird, was er ist. Ein Teil der medizinischen Versorgung und eine Frage der Selbstbestimmung.
Es ist nicht etwas erlaubt, sondern es ist eigentlich verboten. Aber wenn wir nicht darüber reden und wenn wir das irgendwie, wenn wir da bestimmte Bedingungen erfüllen, dann wird es nicht verfolgt und dann wird es nicht geächtet sozusagen. Das ist ein völlig anderes Gefühl.
Liliana Lütje über Schwangerschaftsabbrüche von ungewollten Schwangerschaften und die Erfahrungen von Marie und Dr. Jana Meffert.
Unsere Sendung führt uns nun nach Lateinamerika. Fass mich nicht an, begrapsch mich nicht, lass die Finger von mir. Die Übersetzungen des Songs No me toques mal der kolumbianischen Künstlerin La Muchacha sind eindeutig. Das Lied handelt von der immensen Gewalt, die durch Männer in dieser Welt ausgeht. Sie möchte alleine durch den Wald laufen, ohne Angst vor der Dunkelheit. Hier folgt No me toques mal von La Muchacha und La Otra.
No me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Quítame esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte. Queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y... No, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Para bumba, para bumbo, popere.
Toro, popa, para terete, pai.
Toro, bumba, para bumbo, popere.
Poro, poro, pepe, poro, poro, pepe.
Da, na, 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 na. De pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Libres. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme.
Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme.
Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre.
Quiero que no me quieras siempre para desvestirme.
Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene.
Hambre y sueño es lo que tú tienes.
Con tu reggaetón y con tus cuatro babies.
No me toques mal von La Muchacha und La Otra.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Feminismus, Empowerment und Integrationsarbeit. Und das aus der Perspektive von Lateinamerika mitten in Hamburg. Das Kollektiv Miradas Feministas bringt genau diese Stimmen in die Stadtgesellschaft. Sie arbeiten daran, die Erfahrungen migrantischer Flinterpersonen, vor allem aus Lateinamerika, sichtbar zu machen und politische Bildung zu fördern. Henrik Heiermann hat Emeline Jomar und ihre Kollegin Ella Antonie getroffen.
Also Miradas Feministas ist erstes Mal ein großes Netzwerk von verschiedenen Aktivistinnen in Lateinamerika. Wir versuchen, unsere Perspektive und unsere Ansicht als Lateinamerikanerin zu zeigen. Da wir in Europa und Hamburg jetzt tätig sind, es ist oft so, dass Akademia und Politiker, die sprechen über Lateinamerika und das Leben von Flinterfrauen dort, aber aus deren Sicht.
Flinter steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und agender-Menschen. Jaume vom Hamburger Kollektiv Miradas Feministas sagt, es gebe eine andere Ansicht, bei der sie über ihre Alltagsrealitäten und Schwierigkeiten sprechen können.
Dazu sind wir auch so eine Art von Bildungszelle sozusagen. Wir versuchen, unsere Community hier in Hamburg aufzuklären über was Feminismus ist, warum es wichtig ist, über Feminismus zu sprechen, und versuchen wir auch, unsere Community in diesem Migration- und Integrationsprozess zu unterstützen.
Bei unserem Interview habe ich sie gefragt, wen sie mit ihren Aktivitäten erreichen wolle.
Im Moment konzentrieren wir uns stark darauf, unsere portugiesischsprachige Community zu stärken und auch Flinterpersonen bei Ankommen in Deutschland und bei der Integration in Deutschland zu unterstützen. Das heißt, wir organisieren gemeinsam mit Psychologen und Pädagogen monatliche Treffen zum Thema, die uns als Migrantinnen beschäftigen, zum Beispiel Antirassismus, beruflicher Erfolg, Familie und mentaler Gesundheit in diesem Integrationsprozess.
Außerdem organisiert das Kollektiv Miradas Feministas Diskussionsgruppen zu lateinamerikanischen Themen.
Aber viele von Frauen, ne, die Rolle von Frauen in brasilianische und feministische Bewegung zu zeigen, zum Beispiel die landlose Bewegung oder Aktivismus von Frauen, indigenen Frauen in der Klima- und Umweltschutzaktivismus. Und da wollen wir unsere Perspektive als lateinamerikanische Menschen zeigen, nicht nur der Perspektive von der europäischen Sicht oder die globale Norden-Sicht.
Ich habe Jaume und ihre Kollegin Ella beim Kongress gegen Feminizide in Hamburg begleitet. Ellas Kurzfilm Mulherada über eine Favela in Brasilien wurde vorgestellt. In der Favela gründeten Frauen eine Methode, um sich gegen die Gewalt der Männer zu wehren. Ella Antoni ist Regisseurin. Auf dem Podium vom Kongress stellt sie ihren Film Mulherada vor. Da hören wir jetzt mal rein.
Also die Frauen haben dann ein paar Demonstrationen organisiert mit anderen feministischen Kollektiven in der Stadt, die quasi schon ein bisschen etablierter waren, und haben damit schon die Männer eingeschüchtert. Und dann haben sie die Disziplin entwickelt, die so funktioniert, dass die Frauen alle eine Trillerpfeife haben, wenn irgendwo eine Frau schreit, um Hilfe schreit, dann fangen die Frauen, die das anzuhören, zu trillern, bis im Prinzip mehrere Frauen trillern und dann zu dem Haus gehen, wo das Opfer ist, und dort die Tür aufbrechen und den Mann verprügeln.
Ella Antoni sagt weiter, man habe dem Mann einen Sexentzug zwischen 2 Wochen und 3 Monaten verordnet.
Und muss zu Hause bleiben und die Wäsche waschen und die Kinder betreuen, darf nicht zum Fußball gucken gehen, darf nicht Bier trinken. Also es wird so ein bisschen, also diese Geschlechterrollen werden ad absurdum geführt auch. Genau, und das funktioniert recht gut. Und genau, ja, das ist die Strategie der Frauen.
Nach dem Panel habe ich Jaume mal gefragt, was sie sich für die Zukunft des Kollektivs wünscht.
Also, ich wünsche mir Nachwuchs. Wir sind schon seit knapp 10 Jahre da unterwegs, also 7 Jahre. Ich wünsche mir so neues Blut und neuen Ideen. Förderung, Möglichkeiten, wird es auch immer so größere Vereine und größere Kollektive schaffen, das besser als wir. Wir müssen uns auch irgendwie besser vernetzen, und damit wir Zugang zu mehr Geld haben, und dann können wir auch mehrere Sachen machen. Und was mir persönlich so steht, ist es mehr Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, weil ohne das wird es halt schwer, wirklich was zu verändern. Und deswegen Nachwuchs nochmal so wichtig ist.
Das war ein Einblick in die Arbeit von Miradas Feministas. Vor, während und nach dem Hamburger Kongress gegen Femizide.
Feminismus findet nicht nur auf der Straße und in politischen Räumen statt, sondern auch in der Kunst. Gerade in Musik und Performance wird er oft besonders pointiert verarbeitet. Überspitzte Darstellungen, Humor, Wut, Ironie. All das wird zu einem Ventil für Menschen, deren Stimmen im Alltag häufig überhört werden. So auch im nächsten Song. Hier sind The Toten Crackhuren im Kofferraum mit Bau mir einen Schrank. Baum in den Schrank von The Toten Crackhuren im Kofferraum. Nike, weißt du eigentlich, was das Wort queer genau bedeutet? Nee, tatsächlich habe ich mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, wo das Wort eigentlich herkommt.
Das englische Wort queer kann man mit seltsam, eigenartig oder sonderbar ins Deutsche übersetzen. Ursprünglich war queer eine Beleidigung. Heute nennen sich Menschen, die nicht heterosexuell sind oder nicht das Geschlecht haben, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, oft selbst so. Doch das Stigma des Andersseins gibt es immer noch. In Neubrandenburg arbeitet der Verein Queer NB dagegen an. Antonia David war vor Ort.
Hallo.
Wenn man mit dem Messingring an die alte Holztür vom Wieghaus klopft, öffnet mit etwas Glück Manuel Schochow. Das Fachwerkhaus ist in die Stadtmauer eingelassen. Früher dienten diese Bauten der Verteidigung. Heute beherbergt eines davon den Verein Queer NB e.V.
Manuel Schocho ist Vorstandsvorsitzender. Er hat in Neubrandenburg Soziale Arbeit studiert.
Mein Studium hat mich hinsichtlich queerer Themen sehr empowert und deswegen habe ich mir gedacht, gucken wir mal, was es in der Region gibt.
Durch das U27 Meetup lernte Manuel den Verein kennen. Das U27 Meetup ist ein von QueerNB organisiertes Treffen für alle queeren Jugendlichen und Allies aus Neubrandenburg und Umgebung.
Dort habe ich zum ersten Mal quasi den Eindruck erhalten im ländlichen Raum, dass ich tatsächlich nicht allein bin als queere Person. Und das hat mich halt unglaublich gestärkt. Ich habe Menschen kennengelernt mit verschiedenen Sexualitäten und auch geschlechtlichen Orientierungen, die mir vorher nicht wirklich bekannt waren.
Der Verein wurde im März 2019 von 7 Personen gegründet. 4 Monate später organisierte QueerNB den ersten Demonstrationszug zum Christopher Street Day in Neubrandenburg. Die kleine Initiative wird schnell bekannt. Im Januar 2024 besuchte sogar der damalige US-Generalkonsul Jason Chu das Wieghaus. Doch die Aufmerksamkeit bringt auch Herausforderungen mit sich.
Queerfeindlichkeit erleben wir oft durch Angriffe auf das queere Zentrum. Also manchmal werden Scheiben eingeschlagen bei uns. Und das populärste Beispiel war natürlich das Abhängen der Regenbogenflagge am Bahnhofsvorplatz und das Ersetzen durch eine Hakenkreuzfahne.
Manuel Schocho bezieht sich hier auf das Verbot der Regenbogenfahne durch die Stadtverwaltung Neubrandenburg im Oktober 2024. Die Flagge hing zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz. Ratsherr Tim Großmüller von Stabile Bürger für Neubrandenburg stellte einen Antrag an die Stadtverwaltung, die Fahne bis Mitte 2025 zu verbieten. Er bekam eine Mehrheit. Offiziell begründete er seinen Antrag damit, dass unbekannte TäterInnen die Regenbogenflagge regelmäßig herunterrissen und durch Fahnen mit nationalsozialistischer Symbolik ersetzten. Nach diesem Verbot trat der damalige Bürgermeister Silvio Witt zurück. Er lebt offen homosexuell. Witt erklärte, er wolle Freunde und Familie schützen. Manuel Schocho möchte sich durch solche Erlebnisse nicht entmutigen lassen.
Wir müssen einfach weitermachen und versuchen, das zu ignorieren, weil ich glaube, es nützt nichts, sich auf den Hass von anderen Personen zu fokussieren, um quasi weiterhin produktiv zu bleiben.
Er will nun im Wieghaus einen Schutzraum für queere Menschen schaffen.
Sie können sich so entfalten, wie sie sind. Sie können kreativ werden, wenn sie wollen. Sie können zeichnen, sie können singen, wenn sie wollen, bei unseren Karaoke-Veranstaltungen. Und ja, das gibt mir Kraft und das fokussiert mich.
Am 20. November ist der Transgender Day of Remembrance. Der Tag wurde als Gedenktag an die Ermordung von Rita Hester, einer schwarzen Transfrau in Boston, ins Leben gerufen. Heute soll der Tag nicht nur an die unzähligen Ermordeten erinnern, sondern auch auf Transfeindlichkeit aufmerksam machen. Für Manuel Schocho ist es ein emotionaler Tag. Das Singen gibt ihm Kraft.
Go again. Everything is fine. I guess we could pretend we didn't cross a line.
Es sind allerdings nicht nur die schweren Themen, die im Wieghaus Platz finden. Unten ist eine Bar für gemütliche Abende. Geht man die verwinkelte Holztreppe des Fachwerkhauses eine Etage nach oben, kommt man in die hauseigene Bibliothek.
Wir haben zum Beispiel Bücher von Heartstopper dabei. Das ist, glaube ich, eins der bekanntesten Formate für Jugendliche, sowohl als Serie als eben auch als Buch. Und das ist wirklich sehr schön illustriert und wirklich mit Herz gemacht.
Den heutigen Abend verbringt Manuel Schocho allerdings nicht mit einem Buch.
Ich gehe jetzt zum Spieleabend und ich werde mal gucken, was wir uns so für Spiele aussuchen. Ich hoffe natürlich, Werwolf ist wieder mit dabei. Aber es gibt auch verschiedenste andere Spiele wie Codenames oder Uno.
Antonia David über QueerNB. Nach Manuel Schochos Interpretation hört ihr nun das Original. Kaleidoskop von Chaperone.
Day. Everything has changed.
whatever it may be, that you go on your way if you really wanna leave. I'll never make you stay, whatever you decide, I will understand, and it'll all be fine. Just go back to being friends, and love is our kaleidoscope. How it works, we'll never know. And even all the change is somehow all the same. Turn it to the left and right, color shining in your eye. And even upside down, it's beautiful somehow. It's never just a shape alone. Love is all. And if you ever find someone who could write a better song for you, well, I'd love to see them try. Put it all in words, sing it all in tune. There's no one else who could. The only one is you. And if you change your mind, I would understand. And it'll just take time to go back to being friends. And love is a kaleidoscope. How it works, I'll never know. And even all the change is somehow all the same. Turn it to the left and right, colors shining in your eye. And even upside down, it's beautiful somehow. Every color of the rainbow, don't be afraid to hold it close. It's never just a
Chapel Roan mit Kaleidoscope. Chapel Roan hat vor einigen Monaten in einem Podcast erzählt, dass sie selbst noch nicht wisse, ob sie einmal Kinder haben möchte und ob sie in Zukunft überhaupt ihre Partnerin heiraten dürfe. Ein Gedanke, der zeigt, wie komplex und individuell Entscheidungen rund um Familie sein können. Unser Blick widmet sich jetzt den Personen, deren Arbeit oft unsichtbar bleibt und die tagtägliche Verantwortung tragen, ohne dafür wirklich gesehen zu werden.
Mütter schultern meist nicht nur den Alltag ihrer Kinder, sondern den der gesamten Familie. Ihre Augen und Ohren sind überall. Den Kindern soll es gut gehen, dem Partner auch. Die Mütter selbst kommen so oft zu kurz. Ihre Probleme finden in der Gesellschaft häufig keinen Platz. Das soll das Müttertelefon aus Hamburg ändern. Denn telefonische Seelsorge ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Nike Moser berichtet.
Mütter kümmern sich um ihre Kinder, oft um ihre ganze Familie. Das kostet Lebenszeit und Kraft. Eigene Hobbys oder Zeit für Kino und Theater mit Freundinnen sind oft nicht mehr drin. Um die Mütter zu unterstützen, gibt es das niedrigschwellige Angebot der Telefonseelsorge. Dorthin können sich Mütter mit ihren akuten Problemen wenden. Die Diplompädagogin Margit Remund-Hess arbeitet als systemischer Coach. Und sie hat ein Ehrenamt, ist Vorständin des Müttertelefon e.V. in Hamburg.
Und da gibt es eben viele Anruferinnen, die persönliche Überlastung, emotionalen Stress als Grund nennen, Überforderung. Also insbesondere bei den alleinerziehenden Müttern ist das ein Hauptthema, Überforderung und sogar bis hin schon zu echter psychischer Belastung.
26% der Eltern in Hamburg sind alleinerziehend. Vor allem Mütter sind davon betroffen. Wer ohne einen Partner ein oder mehrere Kinder großzieht, ist meist großem Stress ausgesetzt. Doch das ist nur ein Thema, über das die Mütter, die Hilfe suchen, sprechen. Manche vermissen ihre Kinder, wenn sie ausziehen, aber auch Frauen mit gewalttätigen Partnern melden sich beim Müttertelefon. Um in solchen Extremsituationen Klientinnen bestmöglich unterstützen zu können, erhalten die Ehrenamtlichen Schulungen.
Was braucht die Frau eigentlich alles? Also unterschiedlichste Fortbildungsthemen, auch zum Beispiel sexuelle Gewalt hatten wir, Trauma. Also schon in die Richtung, kann man sagen, also wo wirklich auch psychische Belastungen sich mehr zeigen und wir dann auch ein bisschen Wissen an Bord haben. Es ist ja keine Therapie, das ist ja klar. Das ist ja nur ein Beratungsgespräch immer.
Wenn sich Mütter dafür entscheiden, mit einer Seelsorgeeinrichtung zu telefonieren, befinden sie sich in einem besonders vulnerablen Moment. Oft sind die anrufenden Frauen aufgelöst und emotional. In solchen Situationen ist es für die Beraterinnen schwierig, ein konstruktives Gespräch zu führen. Noch einmal Margit Remund-Hess.
Je nachdem, wie dann eben auch die Stimmung, die Tagesverfassung auch von der Beraterin ist, ist da auch ein offener Raum wirklich gewollt und angeboten für die Frauen, dass sie wirklich auch mal sich persönlich aussprechen können, Entlastung erfahren und sich angenommen fühlen. Also dass dann die Beziehungsebene erstmal für uns so im Vordergrund steht.
Für die Ehrenamtlichen ist die Arbeit bei der Telefonseelsorge herausfordernd. Bevor man sich beim Müttertelefon engagieren kann, durchläuft man einen Onboarding-Prozess. Das Verfahren dient nicht nur den anrufenden Frauen, sondern auch dem Schutz jener, die sich dort engagieren. Wer der psychischen Belastung von anderen ausgesetzt ist, braucht selbst auch enge Betreuung. Birgit Kühl ist Psychotherapeutin. Nebenbei engagiert sie sich als Supervisorin für ehrenamtliche Telefonseelsorgerinnen.
Also wenn ich zum Beispiel einen Fall habe, der mich besonders beschäftigt, den ich mit nach Hause nehme, wo ich merke, da habe ich Fragen, das hat mir ein ungutes Gefühl gemacht, da verstehe ich was nicht, der mir in irgendeiner Weise nachhängt, dann kann ich diesen Fall besprechen. Ich kann den Fall besprechen unter verschiedenen Gesichtspunkten, also Supervision, ich gucke auf etwas drauf.
Die Supervision findet immer in einer Gruppe statt. Die fungiert für die Teilnehmenden als eine Art Resonanzkörper, so Kühl. Das Besondere an der Telefonseelsorge, so auch beim Müttertelefon, ist die Tatsache, dass die Beraterinnen keine Therapeutinnen sind. Aber auch für die Anruferinnen ist die Situation des Gesprächs neu. Dass Anruferinnen und Beraterinnen auf einen Nenner kommen, ist nicht immer leicht.
Also die größte Herausforderung ist, dass bei der Seelsorge geht es nur um den einmaligen Kontakt, der jetzt gerade stattfindet. Und ich glaube, wir sind alle darauf gepolt, es muss besser werden, es muss hilfreich sein, es muss eine Lösung her. Die Anruferin muss danach, muss es ihr besser gehen, sie muss mehr wissen, wie sie ihr Problem lösen soll. Und darum geht es eben nicht.
Wer sich bei einer solchen Hotline meldet, ist oft verzweifelt. Bei Einsteigerschulungen lehren Ehrenamtliche, wie sie damit umgehen können. Birgit Kühl gibt solche Schulungen. Ein Aspekt sei dabei zentral.
Ich sage nicht, machen Sie das und machen Sie das und machen Sie das und dann wird schon besser. Sondern ich akzeptiere das so, wie er ist und auch seine Wege, die er findet. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss unbedingt jetzt sagen, machen Sie das doch mal so und das Gefühl ist ganz stark, dann kann ich das auch sagen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, das so zu machen? Aber immer so sagen, dass man es anbietet. Ich weiß nicht, ob das für Sie der richtige Weg ist, aber könnte es sein, dass das und das für Sie Sinn machen würde?
Die Telefonseelsorge ist ein elementarer Anlaufpunkt für Frauen in Not. Den Betroffenen eine Lösung an die Hand zu geben, ist für die zumeist ehrenamtlichen Frauen eine große Herausforderung, die viel Kraft kostet. Kann aber eine entscheidende Hilfe in kritischen Situationen sein.
Über Telefonseelsorge für Frauen. Nun zum letzten Song der Sendung. Denn über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen. Wie unterschiedlich das Sicherheitsgefühl von unterschiedlichen Menschen sein kann, behandeln Celine und Paula Hartmann in ihrem Song 3 Sekunden.
Hey, schiefe Blicke, laute Wörter. Für sie sind wir nur noch Körper. Und er hört nicht auf zu diskutieren, als ob er mein Nein nicht gehört hat. Jeder meiner Freundinnen hat das auch erlebt. Schlüssel in der Faust auf dem Nachhauseweg. Die Berührung in der S-Bahn war nicht aus Versehen. Und er sagt mir, was traust du dich so rauszugehen? Alle drei Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in meinem Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon?
AirPods rein, aber AirPods aus. Immer Standort, Pfefferspray, Herz klopft laut. Gucke schlecht gelaunt, kaputt in die Zopf zum Ziehen. Zeig keine Haare, nie Beine mit Stafford raus. Mädchen vermisst mit gerade 80. Ich jogge nur am Tag. Vorbei an einem schwarzen Roll. Koffer im Park. Im Club nicht aufgepasst. Fuck, Augenkontakt. Dann eine Viertelstunde Talk, warum es mit uns nicht klappt. Das Switch komplett zu Agroglas, knallt aus Fliesen. Nacht voll Sirenen, die Hymne von Berlin. Wach morgens auf in einem fremden Treppenhaus. Nur Kraft ist einem zu erzählen, der mir da nicht glaubt. War so angezogen, dass es ihm gefällt. Gib mir nicht die Schuld, die gebe ich mir schon selbst.
Alle drei Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in mein Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon?
Drei Sekunden von Celine und Paula Hartmann. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung zum Thema Feminismus angekommen. Das war Radio Mikro Europa, der Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6.
Diese Sendung wurde produziert im Rahmen eines Hörfunk-Workshops an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg von Studierenden des Masterstudiengangs Digitale Kommunikation. Die Leitung hatte Ulrich Hegele, die Beiträge sind von Antonia David, Clara Gödicke, Marie Hamann, Henrik Heiermann, Liliana Lütje und Nike Moser. Für weitere Beiträge aus unserer Redaktion besucht uns gerne auf fink.hamburg. Vom Mikrofon verabschieden sich
Nike Moser
und Clara Gödicke. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss und bis bald. Thank you.
Thank you.